bedanken, die für mich gebetet haben. Vor 14 Tagen bin ich ja spontan ausgefallen sonntags. Da war ich im Krankenhaus. Gott sei Dank, so kann ich sagen, ist nichts festgestellt worden. Es war einfach ein Kreislaufzusammenbruch. Nichtsdestotrotz, es zeigt einem die Grenzen auf und man ist wieder, ja, mit dem Normalen wird man wieder ein ganzes Stück zufriedener. Danke für alle Gebete und alles Nachfragen. Also von daher ist es nicht selbstverständlich, hier zu stehen. Ich freue mich aber, hier zu sein, nicht nur zu dem Anlass, das ist ein Vorrecht, mit euch unterwegs zu sein, aber auch mit euch. Und das Thema, das war schon vorher da sozusagen, bevor wir gesagt haben, wir haben Ältesteneinsichtung heute. Aber ich möchte mal von der ganz anderen Seite kommen. Kennst du Jesus? Das ist, ja, es ist so eine Frage, wo man sagt, ja klar, also hallo, sonst würde ich ja nicht hier im Gottesdienst sitzen. Aber gehen wir weiter. Wer ist Jesus für dich? Weil nur zu nicken, das ist auf der einen Seite gut und notwendig, aber wie sieht denn unsere Beziehung ganz konkret zu Jesus aus? Weil zu sagen, ja, Jesus ist Gottes Sohn, das ist richtig, ja, kann ich nichts gegen sagen. Es sind vielleicht merkwürdige Fragen und besonders, wenn wir schon so viele Jahre mit Jesus unterwegs sind, das so selbstverständlich ist und dann zu sagen, natürlich kenne ich dich, ich bin doch Christ, also ich trage das bewusst in meinem Namen, ich bin Jesus-Nachfolger, ja. Aber in der Reihe der Ich-Bin-Worte lohnt es sich, darüber auch noch einmal neu nachzudenken, über unsere Beziehung zu Jesus, das nochmal neu in den Blick zu nehmen. Wer ist dieser Jesus? Wir haben jetzt schon ein paar Stationen gehabt, das Brot, das Licht. Rika hat spontan an der Stelle, ist sie für mich eingesprungen. Wir haben aber auch gesagt, es darf, so habe ich es mit ihr abgesprochen, ich werde dann noch an anderer Stelle das nochmal von der anderen Seite beleuchten. Aber ich bin dankbar, dass du das gemacht hast. Und heute sind wir mit dem Hirten unterwegs. Wer ist Jesus? Kennst du ihn? Kenne ich ihn wirklich so, wie er ist? Oder haben wir vielleicht sogar ein falsches Bild von ihm, ein eingeschränktes Bild? Vielleicht müssen wir das an der einen oder anderen Stelle korrigieren. Und dieses Ich bin der Hirte, dieses Betonte von Jesus, mich hat es daran erinnert, ich habe es meinen Kindern oft beim Einschlafen vorgesungen, ein Klassiker, ich habe es von meinen Großeltern gehört, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin. Nur Leute, wenn ich euch jetzt begrüßt hätte, na ihr Schafe, ich weiß nicht, wie ihr euch vorgekommen, ja genau, ein fröhliches Mäh, ja, das würde ja so die, vielleicht den Eindruck erwecken, hier ist der Hirte und ich weiß Bescheid und jetzt so. Aber fühlen wir uns als Schaf Jesu? Wir kommen nochmal da zurück drauf. Gibt es so etwas wie ein bisschen Hirtenromantik in der Bibel? Ein Hirte, der in aller Ruhe so mit seinen Schafen loszieht und den lieben langen Tag sozusagen vor sich hinschilt? Ist das unser Bild von einem Hirten? Easy going? So wenn man die Schafe am Deich sieht oder in der Heide sieht, ja, das ist doch schön naturverbunden, Naturburschen oder ich gender das jetzt nicht. Die gibt das sowohl als auch. Also das Ganze, wie sieht das aus? Sehen wir uns doch mal diese Selbstvorstellung Jesu an. Was sagt er denn hier? Und was hat das mit uns zu tun? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Das steht ja wirklich im Griechischen, Wolf. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. Beeindruckende große Verse. Wie sah damals die Realität aus? So? So stelle ich mir das vor mit Hirten. Große Teile Palästinas, des Landes der Bibel und darüber hinaus Vorderasiens insgesamt eignen sich eben nicht für den Ackerbau. Deshalb gab und gibt es bis heute neben sesshaften Bauern auch immer Nomaden, die unterwegs sind mit ihren Herden, Schaf- und Ziegenherden. Die karge Steppenlandschaft wird durchzogen. In biblischer Zeit war das Leben der Hirten mit erheblichen Gefahren verbunden. Räuber lauerten auf, wilde Tiere mussten abgewehrt werden, Streitigkeiten um Brunnen und Weidegründe waren an der Tagesordnung. Die Stammväter Israels waren doch solche Hirten. Abraham, Isaak, Jakob, naja, und von David haben wir ja schon gehört. Und wer die Geschichte von David kennt, der weiß auch, dass der sich wirklich tüchtig wehren muss. Also kein Wunder, dass das Bild des Hirten in der nomadischen Kultur zum Bild eigentlich für einen verantwortungsvollen Menschen geworden ist. Und wenn man sich das anguckt, damals, dann war das bei den Sumerern, den Babyloniern, den Assyrern und Griechen, wurden die Könige Hirten genannt. Und jetzt kommt das Aber, nicht so in der Bibel. In der Bibel wurden die Könige nicht Hirten genannt. Das war Gott vorbehalten, dem einzigen und dem wahren Hirten seines Volkes. Spannend. In späterer Zeit zählte dann der Hirtenberuf zu den verachtetsten Berufen überhaupt. Sie standen in Verdacht, sich selber zu bedienen und etwas abzuzweigen. Sie mussten Ersatz liefern dafür als Beweis, dass sie da hinterher waren, wenn da ein Raubtier aufgetaucht war. Wer nicht? Und in der Weihnachtsgeschichte wird gerade deshalb auch den verachteten und gering geschätzten Hirten die Ehre zuteil, dem Erlöser zu begegnen. Also den Randsiedlern eigentlich der Gesellschaft. Also wenn hier vom Beruf des Hirten gesprochen wird, dann greift Jesus eben nicht so ein schönes, romantisches, sonniges, schönes Bild einfach auf, wo jemand in einer traumhaften Gebirgslandschaft träumend die Schafe hütet. Was lernen wir von Jesus? Weil er hat ja etwas im Blick dabei. Und ich habe mich da wirklich intensiv mit beschäftigt und bin da lange drüber nicht so zur Ruhe gekommen. Viele Hirten, aber nur ein guter Hirte. Wenn man so die Hirtentexte einmal nachliest. Und was sind denn die Aufgaben eines Hirten? Bitte, ihr seid dran. Ich habe jetzt heute auf eine Flipchart verzichtet. Normal würde ich das jetzt alles notieren, mache ich nicht. Was macht, bitte? Ah, okay, also Nahrung, Trinken, ja. Bitte? Schutz. Reicht. Bitte? Clownpflege, ja, Pflege. Elke, du hattest... Ja, es wäre auch so ein romantisches Bild. Hirte mit Schaf so auf den Schultern, ja. Landschaftspflege, hey, ja. Zusammenhalt, Geburtshelfer, da kommt einiges zusammen. Und ich glaube, wir haben, bitte? Wolle scheren gehört auch mit dazu, genau. Auch das. Also, er soll sich um diese Schafe kümmern. Er muss die besten Weideplätze kennen, finden, sie mit lebensnotwendigen Versorgen unterwegs sein und erkrankte und verletzte Tiere braucht natürlich seine besondere Fürsorge. All das, oder die Ausreißer, die haben wir noch gar nicht genannt, weil die machen ja das, was sie wollen und sind weg und er muss hinterher. Und vor allen Dingen, er geht ihnen voran. Und sie folgen ihm. So sollte es sein. Ich sage das mal so. Sollte. Es ist immer gefährlich, ein Konjunktiv zu benutzen. Die Realität sieht oft ganz anders aus. So war es nämlich im Volk gewesen damals. Man benutzte die Schafe all das zum eigenen Vorteil. Natürlich, man wollte die Milch haben, man wollte die Wolle haben, das Fleisch auch. Und diesen sogenannten Hirten, man kann das nachlesen, empfehle ich euch Hesekiel 34, das ist erschreckend, was hier alles genannt wird. Da heißt es unter anderem, sie weiden sich selber. Das heißt also, ich meine mir mich, ne? Also es geht um mich, was habe ich davon? Mein Nutzen, nur das. Aber im Fürsorge und Schutz kam zu kurz. Und Hesekiel muss im Namen Gottes noch Drastischeres ankündigen. Er muss sagen, Gott wird gegen diese Hirten vorgehen. Das lässt sich Gott nicht bieten. Er wird sich selber um diese Herde kümmern. Er verspricht schon da einen einzigen Hirten, da haben wir den großen Bogen zu Jesus hin, der sich um diese Schafe kümmern wird. Und am Ende dieses Kapitels heißt es, ihr seid meine Herde, ihr Menschen seid die Herde, für die ich sorge. Und ich bin euer Gott, spricht Jahwe der Herr. Also wo Gott klipp und klar sagt, das ist eine klare Zuordnung und er sorgt sich um seine Leute. Damals auf die Juden bezogen, heute ist es weitergespannt. Juden und Christen, Menschen eigentlich aller Couleur, überall. Aber wie erleben wir denn heute Hirten, Machthaber, Regierende, wenn ich mir das angucke? An vielen Stellen in den Nachrichten, dass ich den Eindruck habe, ja, der entscheidet wer und America first. Ganz klar, nur geht es um Amerika oder geht es um die Person? Wenn man die Auftritte sich anguckt von ganz unterschiedlichen Leuten, also wirklich weltweit, dann wird mir mitunter Angst vor solchen Hirten. Und mitunter ist das eben halt auch, sind die dazu da, sozusagen die Schafe, damit den Hirten die Taschen gefüllt werden. Das heißt, da klafft es. Es ist ein soziales Gefälle da. Die Regierenden, die Oberen, die machen genau das, was Hesekiel schon benannt hat. Genau das passiert hier. Also es geht gar nicht um die Bedürfnisse der Menschen, sie weise und gut zu regieren, mit ihnen unterwegs zu sein. Nein, man sorgt selber dafür, dass man seine Schäfchen im Trocknen hat. Interessante Wortspielereien tun sich hier auf, aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Regierenden. Zumindest nicht in einer Demokratie, wenn sie denn demokratisch gewählt worden sind. Aber da merken wir schon, das ist ein weites Feld, ich will nicht politisieren. Also die Hirten heute, es sieht mau aus an vielen Stellen. Und eben genau dieses, wo unterscheidet sich denn ein Hirte von dem guten Hirten, das muss ja noch mehr gewesen sein. Und wir haben in dem Text einiges gehabt, wo Jesus sozusagen noch mehr deutlich macht und wo er sich einzigartig unterscheidet, wer er für uns sein will. Es geht los, Jesus macht keinen Dienst nach Vorschrift. Also das Minimum, was er tun muss, nein, nicht zum eigenen Vorteil. Ganz im Gegenteil, es geht ihm um Beziehung. Meine Schafe, ich kenne meine Schafe. Und dieses Kennen, das hat Jesus da ja in die Nähe zum Kennen seines Vaters gerückt. Das heißt, es ist eine intensive, eine intime, eine ganz direkte Beziehung. Das ist eben nicht so oberflächlich, kenne ich, oder so wie heute Freundschaft definiert wird. Nein, das ist ganz eng. Und das heißt, das darfst du auch persönlich nehmen. Dann zu sagen, Jesus kennt dich. Ich kenne eure Namen nicht alle, aber Jesus kennt jeden einzelnen Namen. Was muss der für ein Gedächtnis haben? Was muss der können? Und mir fallen oft nach 5 Minuten in einer Begegnung sind die Namen weg. Nicht bei Leuten, mit denen ich lange unterwegs bin, aber das ist echt so eine Achillesferse für einen Pastor. Im Übrigen heißt auch Hirte. Aua. Jesus kennt seine Schafe, jedes Einzelne. Und dann sagt Jesus noch mehr, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich weiß ja, hast du das persönlich schon gehört? Jesus hat sein Leben für dich scharf gegeben. hört sich scharf an. Aber an der Stelle zu sagen, ja, das brauche ich, das höre ich, das nehme ich an, sein Leben. Und nicht umsonst erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo er 99 stehen lässt, die sicher und safe sind, und dieses eine Schaf, was aus der Reihe getanzt ist, was irgendwo verschütt gegangen ist. Und er sagt, so kostbar sind wir, so kostbar ist ein einzelner Mensch für Jesus. Der sagt nicht, 99% reicht doch, ist eine gute Quote. Nein, wir sind seine Schafe. Und vielleicht müssen wir das viel häufiger hören, zu sagen, wir sind nur die Schafe, nicht die Hirten. Jesus ist eben halt nicht auf seinen Vorteil bedacht, und wenn es eng wird, dann schlägt er sich sozusagen in die Büsche, sondern er hat das ernst gemeint. Er ist ans Kreuz gegangen, das kennen wir, haben wir so oft gehört, aber er hätte es nicht gemusst. Das war seine Entscheidung, weil ihm jeder einzelne Mensch am Herzen liegt. Und er will uns mehr geben als nur das, was wir aufgezählt haben bei irdischen Hirten, ewiges Leben. Also ein dauerhaftes Leben in Gottes Gegenwart, nicht erst irgendwann, sondern heute, hier und jetzt. In einer Zeit, wo wir nach Halt suchen, nach Garantien, wo sehr viele Fragezeichen da sind, wie es zukünftig aussehen soll. Mir hilft das ein ganzes Stück zu sagen, steck deinen Horizont nicht so klein, mach ihn nicht so eng, sondern weite das. Zu sagen, Gott hat für dich, für seine Schafe eine herrliche Zukunft vorbereitet. Der Knackpunkt ist aber damals wie heute der gleiche. Niemand muss diesem Hirten folgen. Wir können machen, was wir wollen. Absolut. Bis heute. Jesus zwängt und zwingt sich niemanden auf. Und das war damals für die Hirten durchaus ein Problem. Sie sahen Jesus eben nicht als den Messias, als den von Gott gegebenen Retter. Nein, er war ein Störenfried, der irgendwo ihnen ins Gehege gekommen ist, der ihre Ansprüche schmälerte, der sie schlecht dastehen ließ. Und dabei wollten sie doch eigentlich Gott dienen. Er mischte sich ein und er hat vieles korrigiert. Jesus ist der gute Hirte, der uns führen und versorgen will, der uns mit Gott versöhnt hat. Selbstverständlich für uns, oft gehört, aber davon lebe ich. Immer wieder. Mit allem, was das bedeuten kann. Ein zweiter Gedankenkreis. Viele Schafe, aber nur eine Herde. Was macht ein Schaf aus? Selbe Frage eigentlich. Was macht ein Schaf aus? Bitte? Danke, das hätte ich sonst gesagt, aber es ist schön, wenn es von jemand anderem Doofheit. Schafe sind doof. Also, jetzt in den Raum gestellt. Lasst ihr das auf euch sitzen. Aber vielleicht, ich lasse es mal so im Raum stehen. Schafe wollen fressen, trinken, machen sich keine Gedanken, wohin sie laufen. Und in Jesaja 53, also in einem Kapitel, wo es eigentlich auch um Jesus gilt als eine Prophezeiung, da wird das Verhalten sehr treffend beschrieben. Da steht ein Wir. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder sah seinen eigenen Weg. Leute, das können wir immer noch ganz gut. Ich sehe nur meins. Manchmal ist es schwierig, auch in einer Gemeinde diesen Zusammenhalt, dieses Wir einander oder miteinander zu leben. Wenn jeder nur sein Ding sieht, das ist mein Bereich, mein Beritt, da kümmere ich mich drum. Das ist ja deine Idee, da kümmerst du dich drum, da hast du die Verantwortung. Jeder sieht nur seinen eigenen Weg. Und dann verlaufen wir uns, als Einzelne, eventuell auch als Gemeinde. Wenn Schafe sich selbst überlassen werden, dann werden sie gefährdet, dann zerstreuen sie sich und laufen überall hin. Für mich als junger Mensch war es sehr eindrücklich. Bei uns in der Nachbarschaft war Bundeswehrgelände, war natürlich tolle Gegend. Man konnte da immer irgendwelche Schätze finden. Wir sind da immer rumgestrolcht und einmal habe ich da allen Ernstes ein Schaf gefunden. Das steckte mitten in einem Bach drin, bis zum Bauch steckte es und kam nicht wieder raus. Und wir waren zu schwach, wir kriegten das Schaf da auch nicht raus. Also mussten wir erst mal sehen, wo kriegen wir einen Hirten her. Also zu sagen, ja, das hatte sich von der Herde getrennt, das hatte vielleicht Durst, wollte da durch. Es war auch Hilfe angewiesen. Auch das kennzeichnet Schafe auch, dass sie auf Hilfe angewiesen sind. Und in Matthäus 9 sagt Jesus, oder wird von Jesus gesagt, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Auch da merken wir es. Also wenn die Hirten nicht funktionieren, sage ich mal, oder es die Falschen sind, dann kann genau das passieren. Also mit anderen Worten, Schafe brauchen einen Hirten. Ganz einfach. Wir brauchen Jesus Christus. Schafe folgen einem Hirten. Und Jesus sagt, dass seine Schafe auf seine Stimme hören. Das heißt, sie kennen ihn, sie haben Vertrauen zu ihm. Und das war damals auch, kommt bei der Ich bin die Tür auch nochmal, da sind die Schafe zusammen in ein Pferch getrieben worden von unterschiedlichen Hirten. Und dann hat der Hirte seine Schafe herausgerufen. Und die haben ihn gehört und die sind gekommen, weil sie ihn kannten. Einem Fremden sind sie nicht gefolgt. Aber wie sieht denn das bei uns aus? Viele Stimmen und seine Stimme. Das gibt so viele Stimmen um uns herum. Ratgeber, was man tun soll, was in ist, en vogue, was wir machen sollen, die Stimmen außerhalb von uns, die Stimmen in uns selber, was wir wollen, unsere Gedanken, unsere Tagesordnungen, was wir uns selber auf die Agenda schreiben. Wo, an welcher Stelle ist hier Platz für die Stimme dieses guten Hirten? Ich merke selber, wie schwer das ist. Ich habe mir für mich, so für jeden Morgen, versuche ich zu starten mit zwei Liedern. Stille vor dir, mein Vater, neue Stille suche ich her. In der Stille angekommen, sagen erst einmal hören. Hören lernen, diese anderen Stimmen außen vor zu lassen. Ich brauche seine Stimme. Finden wir noch Zeit und Ruhe? Nein, nehmen wir sie uns. Weil finden tun wir sie nicht. Von alleine kommt die nicht. Wir brauchen das, diese Zeit der Gegenwart. Und können wir sie dann identifizieren? Die Stimme deines guten Hirten, ist sie dir vertraut? Kriegst du das mit? Aber selbst dann, hören und folgen sind zwei Paar Schuhe. Ich habe unsere jüngste Tochter noch im Ohr, vor vielen, vielen Jahren, wo Martina sie gerufen hat und Rebecca dann von oben rief, ich komme schon. Nicht. Also, Stimme gehört, aber folgen? Nee. Und dieser Automatismus funktioniert bei uns auch. Wir wollen uns selber bestimmen. Wir wollen selber sagen, wann, was, wie, in welcher Weise dran ist. Also wir sind die Entscheider. Da kann gerne was kommen von Gott. Da kann er gerne in seinem Wort zu uns reden. All das passt Jesus da noch hinein und lassen wir uns drauf hinein. Eigentlich müsste ich sogar nicht nur schreiben, hören und folgen, gehorchen. Gehorchen. Das heißt nämlich, hören und tun, hören und Konsequenz draus ziehen. Lassen wir es zu, dass er uns weidet, uns auf Gefahren aufmerksam macht, uns beschützen will? Oder sind wir so autonom und sagen, das ist gut, dass du das sagst, das ist nett, aber ich entscheide, wo es links geht. Wie war das mit den Schafen, die in die Irre gehen? Alles läuft darauf hinaus, ob wir Jesus wirklich folgen wollen und ihm unser Leben anvertrauen. Und dann war da, ich weiß nicht, habt ihr das noch im Ohr? Die anderen Schafe. Da war noch eine andere Herde sozusagen. Und das fand ich besonders spannend. Jesus meint damals für jüdische Ohren die Heiden. Also alles, was außerhalb von Israel war, das waren die anderen. Das war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht im Blick. Das sollte erst noch kommen. Der Blick für die Weltmission, grenzüberschreitend. Wo ziehen wir heute unsere Grenzen? Wo wir sagen, wir bis hierher und nicht weiter? Die interessiert Gott nicht. Damals war es ja schon intern schwierig, dieses soziale Gefälle, Leute, die man ausgegrenzt hat, die ewigen Sünder und, und. wo Jesus sagt, nein, ich bin nicht nur für die guter Hirte, ich bin für die auch guter Hirte. Es gibt für mich keinen Unterschied, ob Grieche, Türke, ob sozial Schwache, ob gut situierte, Kranke, Gesunde, evangelisch, katholisch, freikirchlich. Sucht euch aus, was ihr wollt. Das Etikett ist Wurst. Jesus sagt, nein, entscheidend ist wirklich jeder, der ihn als guten Hirten annimmt, gehört zu seiner Herde. Und das will gelebt werden. Das ist spannend, alleine in Stade so etwas zu leben. Jetzt könnte ich noch etwas dazu sagen, Schafe unter sich, wie Schafe miteinander umgehen. Hesekiel 34 reicht. Lest es, da findet ihr spannende Sachen, neues Leben, Bibel mal in der Übersetzung. Es macht Spaß, so etwas zu lesen oder eben halt, es ist so enttäuschend. Es ist so spiegelbildlich, dass dass Gott da intervenieren muss und sagen, das ist kein Verhältnis miteinander. Was mich tröstet, ihr wisst ja, ich müsste nicht mit Schlips rumlaufen, aber ich habe heute wieder einen gefunden, der dazu passt. Bei Jesus gibt es keine schwarzen Schafe. Hier kann sich jeder noch so seinen Platz aussuchen. Keine Lieblingsschafe, sondern Jesus kennt wirklich jedes einzelne Schaf. Jeden von uns und er liebt jedes einzelne Schaf. Leute, und ich weiß, wie schwer das ist. Wir könnten jetzt so eine Beliebtheitsskala machen in der Gemeinde, wie jeder von uns zu jedem steht. 100% wäre totale Liebe, 0 gar nicht und negativ vielleicht auch noch gewünscht. Und Jesus sagt, nee, ich liebe jeden von euch gleich. Jeder hat seinen Platz. Wenn wir uns seiner Führung und Fürsorge überlassen, dann geht es uns gut. Wenn wir ihm folgen, ihm vertrauen, dann haben wir Leben. Und jetzt müsste ich eigentlich sagen, fertig, ist noch nicht ganz, aber es wird kürzer. Viel Verantwortung, aber nur ein Auftrag. Wir haben in unserer Gemeinde viele Bereiche, viele Mitarbeiter, viele Verantwortungen, eben halt nicht nur für Älteste, also Hirten in gewisser Weise, sondern Mitarbeiter in der Verantwortung. Das heißt, die für Menschen verantwortlich sind. Es können Jüngere sein im Kindergottesdienst, es können Ältere sein, ganz egal, sondern in jedem Bereich. Und auch da dann zu fragen, was erwartet Jesus eigentlich von uns, wenn wir diese Verantwortung übernehmen? Nach seiner Auferstehung hat Jesus mit einem seiner Jünger ein besonderes seelsorgliches Gespräch gehabt. Es war Petrus. Petrus, der hat es fertiggebracht, dreimal zu sagen, den kenne ich nicht. Dreimal, also das heißt nicht so ein einmaliger Ausrutscher. Und was macht Jesus, um ihn wieder ins Boot zu kriegen? Seelsorglich fragt er ihn dreimal, hast du mich lieb? Und dann sagt er ihm, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und das ist für mich zu einer Antwort geworden, was erwartet Jesus von uns? Liebe. Liebe zueinander, Liebe für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Das ist die entscheidende Antwort. Und spannenderweise können wir noch ein weitergehen, weil Petrus, derselbe Petrus, schreibt es später in seinem Brief, wenn er an die Ältesten in der Gemeinde schreibt bzw. sie auffordert, die Herde Gottes, die ihnen anbefohlen ist, zu weiden. Da hat einer was kapiert. Weiden, mit all dem, was wir schon genannt haben. Also, Jesus ist und bleibt der gute Hirte und wir dürfen an den Stellen, wo Gott uns einsetzt, Verantwortung übernehmen. Aber er bleibt der gute Hirte, der Oberhirte, der einzig gute und wahre Hirte. An unserer Beziehung zu Jesus entscheidet sich, wie das Miteinander in der Gemeinde funktioniert. Lieben wir den guten Hirten? Folgen wir alle dem guten Hirten? Vertrauen wir uns seiner Fürsorge an? Bleiben wir beieinander? Und ich schließe mit diesem Bild, was ich euch mitgegeben habe. Der Altpastor in Schwelm, Ich habe das schon mal gesagt, aber jetzt so bildlich halt auch mal gemalt. Der Psalm 23 in einer sehr kurzen Zusammenfassung. Ich Hirte, du Schaf, alles gut. Denn da steht der Gedanke, wenn wir Jesus Hirte sein lassen und wir wirklich auf unserer Seite bleiben, Schaf sind, mit Wolle und Steat, so ganz und gar uns ihm anvertrauen, dann kann es gut werden. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass er unser guter Hirte ist und wir miteinander Schafe seiner Weide. Amen.